Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für das herzliche Willkommen. Das erlebt man selten, dass geklatscht wird. In einem Gottesdienst, zumindest in Verbindung mit dem Prediger, erlebt man das selten. Und das ist auch gut so. Obwohl es auch ein schönes Zeichen ist. Wir haben vor kurzer Zeit einen Alpha-Kurs angefangen und ich hielt meinen ersten Vortrag dort und am Ende klatschten die Zuhörer. Und das zeigte mir, wir haben viele noch Nicht-Christen da. Das ist echt schön. Ich möchte in eigener Sache auf etwas hinweisen, auf eine Veranstaltung mit Jens Böttcher am kommenden Samstag bei uns in der Gemeinde. Ihr findet den Flyer draußen am Eingang. Und nun hören wir auf Gottes Wort aus dem Epheserbrief und ich bitte euch, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Epheser 1, Verse 15 bis 22. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn auch von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du selbst uns nicht nur diesen Text öffnest, sondern dass du uns die Augen öffnest, damit wir erkennen, damit wir dich, den Lebendigen, den dreieinen Gott erkennen, damit wir dich sehen, so wie du bist. So segne du das Reden und segne du das Hören. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Dieser Text ist theologisch, sprachlich sehr, sehr, sehr dicht. Niemand wünscht sich den, also zumindest niemand im Griechisch-Examen, im Graecum, denn er besteht aus einem einzigen Satz, übrigens mit den 14 Versen vorher auch noch, lauter Partizipialkonstruktionen miteinander verschränkt. Deshalb finde ich das in unseren Gemeinden immer ganz gut, dass es eine Aufnahme gibt. Also wenn ihr die Predigt nicht versteht, dann liegt das nicht nur am Prediger. Könnte auch am Text liegen oder auch an euch. Das Problem ist, wir schlafen ja nicht immer zum selben Zeitpunkt ein. Dann könnte man einfach sagen, stopp, und man setzt die Predigt nochmal neu an. Nein, wir schalten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ab und deshalb hört euch die Predigten ruhig noch einmal in Ruhe an und dann könnt ihr die Stopptaste drücken und wieder zurückspulen. Aber nicht immer, wenn ihr was nicht versteht, liegt's an euch. Manchmal liegt's auch an den Predigern, dass sie den Text auch nicht verstanden haben. Also, wir haben in Kapitel 1 ab Vers 3 den großen trinitarischen Lobpreis Gottes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Sohn. Gelobt sei der Heilige Geist. Und jetzt geht's direkt weiter mit einem Darum. Jetzt schaut Paulus auf die Gemeinde in Ephesus. Und was macht er? Also er hat erst Gott in den Blick genommen und jetzt nimmt er die Gemeinde in den Blick. Und was löst das bei ihm aus? Stell dir vor, du hast die Herrlichkeit Gottes gesehen. Du hast darüber gestaunt, du hast dich darüber gefreut. Und dann kommst du sonntags morgens hier hin und siehst die Gemeinde. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Murren und Motzen keine Gnadengabe Gottes ist, sondern es ist Sünde. Ich sage nichts gegen konstruktive Kritik. Aber es gibt ein Murren und Motzen, das sich so sehr distanziert von Gemeinde Jesu, als gehöre man nicht dazu, als könnte man über sie als etwas Fremdes, als das andere sprechen. Nein, Paulus dankt und er betet für die Gemeinde. Immer wenn ich an euch denke, dann danke ich Gott und ich bete für euch. Nun, ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr mit Gebet gemacht habt. Ich als Pastor habe damit, darf man das sagen? Ich bin ja hier nicht zu Hause. Mit Fürbitte habe ich so eine zwiespältige Erfahrung. Es gibt manchmal Gebetsstunden, aus denen gehe ich sehr entmutigt raus. Warum? Weil die Leute nicht mit Gott gesprochen haben, sondern mit mir. Also zum Beispiel, ich war in einer Gemeinde, nicht hier und nicht in Bonn, und nach der Predigt wird gebetet und steht einer auf und ich danke dir Gott, dass du mir noch einen vierten Punkt gezeigt hast. Und dann kommt die vierte Teil der Predigt und ich denke, warum stehst du nicht auf, gehst auf die Kanzel und predigst? Warum missbrauchst du Gott? Und viele Prediger missbrauchen Gott, wenn sie eigentlich mit ihrer Gemeinde reden wollen. Ach Herr, öffne doch der Gemeinde die Augen, sag's ihr doch direkt. Es gibt den Missbrauch des Gebetes. Aber Paulus sagt hier eben nicht Augen auf. Er sagt nicht, ihr liebe Gemeinde, macht die Augen auf. Warum macht er das denn nicht? Weil es keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn. Wir Menschen von Natur aus, der natürliche Mensch, ist nicht in der Lage, Geistliches zu sehen. Da hilft es auch nicht, wenn ich die Augenlider aufklappe. Ich habe in der vergangenen Woche einen Sterbebesuch gemacht bei jemandem, der im künstlichen Koma lag. Und der Arzt kam und ich fragte ihn, wie geht's ihm? Dann klappte der den Augendeckel hoch. Ist nichts mehr. Das ist der Zustand von uns Menschen, wenn es um Geistliches geht. Da ist nichts mehr. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Deshalb das Levitenlesen der Gemeinde, das haben sie Jahrtausende versucht im Alten Testament und es hat nichts gebracht. Was wir brauchen, ist das, was Paulus hier sagt. Hier betet er, Gott, schenke ihnen deinen Geist. Er klagt es Gott, schenke deiner Gemeinde deinen Geist, ganz neu. Nun werdet ihr sagen, Gemeinde Jesu hat den Geist, richtig. Epheser 1, Vers 13, als ihr das Evangelium von eurer Errettung gehört habt, da hat Gott euch versiegelt mit dem Heiligen Geist, ja. Und trotzdem betet er hier, Herr, gebe ihnen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Vers 17, er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ihr Lieben, wir brauchen Heiligen Geist. Ich brauche Heiligen Geist. Ich bete darum, dass Gott mir immer wieder neu seinen Geist schenkt. Ich denke, ihr kennt das, ihr seid in eine Polizeikontrolle gefahren. Schon mal passiert? Okay, ich schaue jetzt niemanden an. Also mir ist das passiert und ich bin diese Strecke zum Gemeindehaus bestimmt schon 10.000 Mal gefahren. Ich kenne jeden Bordstein, ich kenne jedes Schild, ich kenne jede Kurve. Ihr könnt mich nachts um 3 Uhr wecken und ich könnte sie im Schlaf fahren. Und ich fahre diese Strecke und die Polizei hält mich an und dann kommt immer dieses, ja wie Liturgie, wenn die Polizei einen anhält. Ne? Erst ein Führerschein, damit sie einen mit Namen anreden können, damit das persönlicher wird. Haben Sie nicht, Herr Fehler, haben Sie nicht das Schild gesehen? Tja, was antwortet man dann? Doch, habe ich gesehen. Welches Schild? Natürlich habe ich es gesehen, ich habe schon 10.000 Mal gesehen. Aber es löst bei mir nichts aus. Es löst gar nichts bei mir aus. Außer jetzt in dem Augenblick. Da, ach so, das war für mich. Ich war gemeint. Ich merke, ihr kennt das Phänomen. Mir ging es mit vielen Dingen in der Bibel ganz genauso. Ich kannte sie. Ich konnte sie hoch und runter auswendig aufsagen. Ach so, das war für mich gemeint. Keine Erkenntnis. Wissen ja, aber biblisch gesprochen keine Erkenntnis. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Ich finde, das ist eine der humorvollsten Geschichten in der Bibel, die man sich vorstellen kann. Das sind zwei Jünger Jesus. Sie haben die Grundrechenarten des Glaubens bei Jesus gelernt. Jesus ist gestorben, das haben sie nicht verstanden. Okay, das teilen sie mit all den anderen auch. Jesus ist auferstanden, die Frauen kommen und sagen, Jesus ist auferstanden, so wie die Schrift gesagt hat. Ah, typisch Frauen, ne? Bla, 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 bla. Sie hielten es aber für Geschwätz der Frauen. So, und jetzt passiert Folgendes. Die beiden sind unterwegs nach Emmaus. Wir wissen nicht, was die da gemacht haben, ob sie zurück in ihren Alltag wollten. Keine Ahnung. Und Jesus kommt zu ihnen. Das müsst ihr mal nachlesen. Lukas, vorletztes Kapitel. Also humorvoller geht's nicht mehr. Jesus geht mit ihnen in einer anderen Person oder einer anderen Figur, müssen wir sagen. Und dann lässt er sich von seinen eigenen Jüngern erzählen, was mit ihm passiert ist. Er stellt sich so ein bisschen dumm und sagt, sag mal, warum seid ihr denn so traurig? Was redet ihr denn da die ganze Zeit? Ja, weißt du das nicht? Bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der das nicht mitbekommen hat? Diese Sache mit Jesus? Wir dachten, er ist der Messias und er ist gestorben. Und jetzt sind auch noch einige Frauen gekommen, die haben gesagt, er ist auferstanden. Und er, ach so. Ja, und das soll sogar gemäß der Schrift gewesen sein. Da fragt er sie nach, ja, welcher Schrift? Ja, im Alten Testament, da haben die Propheten schon davon gesprochen. Das sind Jünger Jesu, die die Grundrechenarten des Glaubens kannten. Und dann sitzen sie da in Emmaus, sie laden ihn immerhin ein zum Abendessen, essen miteinander Abend, hat nichts mit Abendmahl zu tun, es geht einfach nur um das Brechen des Brotes. Also da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkennen Jesus. Das ist das Sinnbild vieler Christen. Vieles, was wir als Gemeinde machen, könnten wir genauso ohne Jesus machen. Ich kann auch stille Zeit machen, ohne dass es ihn gibt. Ich kann auch beten, ohne dass er hört. Deshalb, wir brauchen Erkenntnis. Ich brauche Erkenntnis. Gott, schenke mir deinen Geist, damit ich erkenne. Und ihr Lieben, Erkenntnis ist mehr in der Bibel als Wissen. Adam erkannte seine Frau. Und das heißt nicht nur, dass er sie vom Sehen kannte. Das heißt nicht nur, dass er ihren Namen kannte. Sie wurde immerhin schwanger dadurch. Müssen wir hier keinen Aufklärungsunterricht machen, aber das heißt, das war die engstmögliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, bezeichnet die Bibel mit dem theologischen Begriff Erkenntnis. Ich will dich erkennen, Jesus. Ich will nicht theologisches Wissen sammeln wie Vokabeln. Ich will es nicht auswendig lernen, sondern ich will dich lieben. Ich will dich von Herzen lieben. Ich will wissen, wer du bist und wie du bist. Meine Frau ist ein großer Fan der Wise Guys. Das ist so eine Gruppe, die aus Hürth so ein bisschen die Richtung. Und so A Cappella-Musik. Also ich brauche das nicht unbedingt. Ne? Und wir sind jetzt 19 Jahre verheiratet und wir sind inzwischen in unserer Ehe so weit gekommen, im positiven Sinne, dass wir nicht alles gemeinsam machen müssen. Also schicke ich meine Frau mit einer Freundin aufs Weißgeist-Konzert und ich sage, Schatz, und ich mache den Babysitter. Spart man sogar Geld. Also sie auf dem Weißgeist-Konzert, nach Hause ist völlig begeistert. Ja. Fängt an, Lieder zu singen. Sie denkt, ich finde das schön. Ja. Und dann macht sie die Choreografie nach und so. Und ich denke immer nur, Mädel, 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 was hast du getrunken? Einmal hat sie mich dann dahin gekriegt. Ich war mit. Da an diesem Brunnen, Jungbrunnen da in Köln. Ich kann sie jetzt verstehen, also ich muss das auch nicht immer hören, aber ich kann sie verstehen, weil ich es selber erlebt habe. Ihr Lieben, das ist der große Unterschied. Wir müssen Jesus erleben, aber nicht, weil wir uns darum bemühen, sondern weil er in unserem Alltag uns plötzlich die Augen öffnet für ihn, dass wir ihn sehen. Erkenntnis ist Wirken des Heiligen Geistes. Möge Gott euch wach küssen. Ist das nicht ein schönes Bild? Wenn ich morgens aufstehe, schläft meine Frau. Sie hat die Gnadengabe des Murmeltiers. Und dann küsse ich sie. Und manchmal wird sie wach. Und dann schaut sie mich an. Genau das muss Gott tun mit uns. Uns wach küssen. Damit unsere Augen aufgehen und wir ihn sehen, so wie er ist. Ein erster Gedanke aus diesem Text: Gott küsse dich wach, damit du erkennst, zu welcher Hoffnung du von ihm berufen bist. Vers 18. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Zwei Worte prägen diesen Wunsch, dieses Gebet. Das eine Wort ist Berufung, das andere Wort ist Hoffnung. Du bist berufen. Du bist nicht nur gerufen, sondern du bist berufen. berufen? Kennst du deine Berufung? Weißt du, was Gott mit deinem Leben machen möchte? Du bist ein Berufener, überlass das bitte nicht einigen wenigen charismatisch gehauchten Typen. Du bist ein Berufener, ich meine damit jetzt bitte nicht, rennt alle ins Kloster oder auf die Bibelschule. Da, wo du stehst, in deinem Beruf, in der Schreinerei oder wo auch immer, oder als Polizist, du bist ein Berufener. Nicht mich anzuhalten, sondern zur Ehre Gottes zu leben. Da, wo du bist berufen. Seneca hat einmal gesagt, wer den Hafen nicht kennt, in den er will oder muss, für den ist jeder Wind gefährlich. Ich war mal in den dänischen Dünen unterwegs, wir hatten Urlaub. Wie gesagt, meine Frau schläft morgens sehr gerne und im Urlaub auch sehr lange. Und unsere Kinder kommen eher nach mir, die standen alle früh auf. Also bin ich mit einem Kind in der Kiepe durch die Dünen morgens, hab gesungen und gebetet. Und plötzlich sehe ich so einen Windhund. Das war wie so am Radar. Ich sah den natürlich immer nur, wenn der oben über die Kuppe kam. Ne? Und dann tschuk, tschuk. Ich dachte, was hat der denn so früh am Morgen? Das war jetzt Zeitlupe. Und dann plötzlich, vor mir, kommt er über die Kuppe und bricht zusammen. Der hatte wahrscheinlich die Spur eines Kaninchens aufgenommen, hatte sie aber verloren. Und hat gedacht, ich finde dieses Kaninchen wieder, wenn ich schneller laufe. Und so rannte er immer schneller, immer schneller. Wir wissen nicht, was wir wollen, aber das wollen wir mit aller Kraft. Ihr Lieben, das kann es nicht sein. Das kann es in unserem Leben und auch in unseren Gemeinden nicht sein. Was ist unsere Berufung? Und Paulus sagt, ihr seid berufen für die Hoffnung in dieser Welt. Also unsere Berufung ist nicht, in dieser Welt immer aufzustehen und zu jammern, dass alles schlimmer wird. Auch wenn es das wird. Ich bin inzwischen auch auf dem Weg auf die 50 zu und es wird immer alles schlimmer. Nein, unsere Berufung ist, die Hoffnung in diese Welt hineinzutragen. Und das heißt, Jesus Christus in diese Welt hineinzutragen. Unsere Berufung ist nicht, über diesen Leuchter zu jammern, dass der da Rost hat und schief steht und weiß ich was und tropft. Nein, unsere Berufung ist, das Licht in die Finsternis in dieser Welt hineinzutragen. Wir sind nicht berufen, die Dunkelheit zu bejammern, sondern Licht hineinzustrahlen. Mein Vater muss als junger Mann ein Traufgänger gewesen sein. Und man hat ja zum Glück immer einen Vater und eine Mutter. Meine Mutter war so eine ganz ängstliche. Also wenn es nach meiner Mutter ging, würde ich heute noch bei ihr in der Nachbarschaft leben und sie würde zweimal am Tag für mich Bratkartoffeln machen, damit ich auch satt werde. Ja, also so eine, die mich in meinen Gebeten jeden Tag bis zum heutigen Tag begleitet. Was könnte irgendwas passieren? Wir waren in der Schweiz im Urlaub, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, in die Schweiz gefahren, war damals viel in den Alpen unterwegs, war 16 Jahre alt und mein Vater hatte folgende Idee. Ich sagte, Junge, hier in der Nähe sind drei Pässe, Grimsel, Fur, Kasusten. Und fahr doch diese drei Pässe mal an einem Tag. Ich fahre mit dem Auto hinter dir her. Also wir starteten in Meiringen, erst den Grimselpass hoch, also rechts rum. Dann den Furka und dann den Susten zurück. Es war andersrum. Susten, Furka, Grimsel. Mutter betete immer nur, ne? Ist klar. Vater feuerte mich immer an. Ne? Junge! Gib Gas! So, waren wir am letzten Pass oben, am Grimselpass oben, der war gerade neu geteert. Das war wunderschön, 20 Kilometer so im Durchschnitt, 10% Gefälle. Wunderbar glatt geteert. Und mein Vater sagte mir, lass uns doch mal probieren, Plurales Majestatis, lass uns doch mal probieren, wie schnell du werden kannst. Kein Helm, aber eine Mutter. Also, ich fand die Idee blendend, weil mein Tacho, die gehen ja nicht so weit, aber mein Vater im Auto also hinterher. Ich habe die Schnürriemen, damals hat man noch keine Klickpedale, mit Schnüren, ne, also mit diesen Lederriemen festgezogen, bin da runtergebrettert, was das Zeug hält. Und dann fuhr ich in einen unbeleuchteten Tunnel. Und ich sah nur schwarz. Es gibt ja Leute, die machen sowas als Sport. Ich brauche das nicht. Wahrscheinlich sind die grauen Haare hier kommen von da. Du gehst in die Eisen und dann wartest du nur noch auf den Smash. Dieses Geräusch, was du wahrscheinlich nicht mehr bis zum Ende mitkriegen wirst, weil du weg sein wirst. Entweder rechts oder links oder vorne. Und dann sah ich am Ende ein kleines Loch. Wisst ihr, was das bedeutete? Bremsen, los und vorwärts. Ihr Lieben, das ist Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Welt ist so ein Tunnel ohne Ausgang. Und wir haben einen Ausgang. Da ist ein kleines Loch, nicht zwei. Dann hätte ich gewusst, es ist ein Zug oder irgend sowas. Ein Loch. Ein einziges Loch. Vorwärts, Leute. Ihr seid berufen zur Hoffnung. Gott, öffne euch die Augen für Hoffnung. Du bist ein Hoffnungsträger in dieser Welt. Du bist ein Hoffnungsträger in dieser Welt. Und Gott hat sich dabei was gedacht, dass er dich dahingesetzt hat, wo du sitzt und morgen auch stehst. Ein zweites. Gott küsse dich wach, damit du erkennst, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist. Bist du reich? Bist du reich? Es ist interessant, die jungen Leute sagen ja. Das ist sehr interessant. Also einer. Wie sieht die Bilanz deines Lebens aus? Haben oder soll? Was ist eigentlich der Sinn, wofür du lebst? Warum lohnt sich das für dich, morgen früh wieder aufzustehen? Oder lohnt es sich nicht? Bist du reich? Stell dir mal vor, du dürftest deinen eigenen Grabstein aussuchen. Was würdest du da drauf schreiben? Endstation? Endstein des Lebens. Er war immer gut gekleidet. Oder vielleicht der Wasserhahn tropfte ständig. Oder bei Heinrich Heine, ich habe das nicht persönlich gesehen, bei Heinrich Heine auf seinem Grab soll stehen, hier liegen meine Beine, ich wünschte, es wären deine, Heinrich Heine. Was für ein scheiß Leben. Ja, ich meine, der Wunsch geht nicht in Erfüllung. Aber wirklich nicht. Bist du reich oder bist du arm? Mein Vater hat mich 1987 auf einer Missionsreise mitgenommen in den Ostblock, in die damalige Sowjetunion. Wir waren die ersten Westtouristen. Mein Vater war Missionsleiter einer Mission, die in den Osten arbeitet, in den ungarischsprachigen Bereich. Und er reiste als, ja, man müsste eigentlich sagen, er war Doppelagent. Er hatte zwei Identitäten, hatte noch einen zweiten Ausweis. Er reiste als Kaufmann eines diakonischen Werkes der evangelischen Landeskirche ein. Wir reisten also als Touristen ein in die damalige Sowjetunion. Und zum allerersten Mal in meinem Leben traf ich Menschen, die waren arm. Wirklich arm. Also aus meiner Sicht waren die arm. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher Menschen gesehen, die Hunger hatten. Außer mich natürlich. Aber das war nicht so ernsthaft. Das weiß ich seitdem. Und diese Menschen, die waren irgendwie zufrieden. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Weil sie offensichtlich eine andere Perspektive hatten als ich. Sie hatten das, worum Paulus hier betet. Sie hatten offene Augen dafür, wie reich die Herrlichkeit ihres Erbes war. Ich hatte das nicht. Auf der Rückfahrt sagte mein Vater mir dann, du André, vergiss das nie. Reich ist nicht reich und arm ist nicht arm. Du bist nie reicher in deinem Leben, als wenn Gott dir die Augen öffnet für den Reichtum seiner Herrlichkeit. Du bist ein Erbe. Das ist eine Erbschaft für dich. Ich weiß nicht, wir hatten mal so eine Zeit in unserer Familie, wollten wir ein Haus bauen und dann mussten wir zur Bank. Das war ein schrecklicher Weg. Und dann fragte er, haben Sie Eigenkapital? Nee. Da guckte er mich schon mit so Zornesfalten ein bisschen an. Werden Sie demnächst erben? Da habe ich gesagt, diese Frage verbitte ich Ihnen. Du wirst erben. Ja, du bist schon Erbe. Gott öffnet dir die Augen, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist. Ein drittes. Gott küsse dich wach, damit du erkennst, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Bist du stark? Also es gibt ja in Gemeinden so eine unsägliche Kraftmeierei. Wenn man dann in die Gemeindeleitung kommt und fragt, wie geht's eure Gemeinde, dann wird, oh ja, wir haben das System und dieses Programm läuft und das ist unsere Tradition und das ist unsere Aktivität. Man denkt nachher, boah, eine unsägliche Kraftmeierei, ein unsägliches Vertrauen in Menschliches. Und dann gibt es natürlich auch diese falsche Demut. Wir können gar nichts. Wir sind gar nichts. Wir sind nicht begabt. Wir haben kein Geld. Wir sind arm, elend und bloß. Auch das stimmt genauso wenig. Ich lese mal Vers 19. Er öffne euch die Augen, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. An uns, die wir glauben. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und hat ihn eingesetzt im Himmel und hat alles unter seine Füße getan. Hier ist die Rede von Dynamis Gottes. Als Herr Nobel diesen Sprengstoff entdeckte, hat er sich gefragt, welchen Namen gebe ich dem? Und ich weiß nicht, ob er in die Bibel hineingeschaut hat, aber er hat dieses Wort genommen. Dynamit. Gott, öffne euch die Augen, wie groß das Dynamit ist in eurer Gemeinde. Wisst ihr, was Dynamit ist? Wenn das zündet, geht es in Deckung. Deshalb meine Parole ist inzwischen relativ einfach, wenn es um Evangelisation geht. Lasst uns Löcher bohren, Dynamit reinlegen, zünden und dann laufen. Und dann gucken, was passiert ist. Es ist eine überschwängliche Kraft. Wisst ihr, was überschwänglich ist? Wenn du da vorne im Kreisverkehr in der Leitplanke landest, dann ist es überschwänglich. Zu viel Schwung. Das heißt, Paulus sagt, ihr habt zu viel Dynamit Gottes. Wahnsinn, oder? Es geht sogar noch weiter hier, Vers 19. Dieses Wort für groß, also das Wort für Kraft ist Dynamit, überschwänglich heißt zu viel und groß, da steht im Griechischen das Wort mega. Wir kennen also vom PC, ne? Da gibt's Kilobyte, dann gibt es, jetzt müssen wir wieder helfen, weil ich bin Megabyte, nee, Kilobyte, dann kommt Mega, dann kommt Giga, dann kommt Terra und dann kommt. Okay, in Rheinbach kommt da noch nichts, also stellt euch vor, damals war Mega unvorstellbar groß, ja? Heute würde es stehen Terra. Wie zu viel Dynamis Terra. Gott, öffne euch die Augen dafür. Und es geht ja noch weiter, Vers 20, mit der er in Christus gewirkt hat. Und jetzt kommt's: durch sie, durch diese Kraft, hat er ihn von den Toten auferweckt und hat ihn eingesetzt im Reich Gottes als Herr über alles. Das heißt, die Kraft der Auferstehung Jesu, diese Kraft, die stärker war wie die Sünde, die stärker war wie die Sünde, die stärker war wie die römischen Soldaten, die stärker war wie der Unglaube seiner Jünger, die stärker war als die Sünde, hatten wir auch schon, wie stärker war als der Teufel, jetzt haben wir ihn. Diese Kraft wirkt in dir. Wenn du dich das nächste Mal so arm, elend und bloß vorkommst, nimm Gottes Wort, schlag Epheser 1 auf. Und bete für dich, dass Gott dir die Augen öffnet, wie überschwänglich groß seine Kraft in dir ist. Ihr Lieben, wir brauchen das, sonst verzweifeln wir. Denn ich will das nicht verheimlichen, diese Kraft Gottes wirkt nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes in unserer Schwachheit. Das ist ja das Komische, ne? Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft, da steht wieder Dynamit, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, diese Kraft Gottes nimmt uns unsere Schwachheit nicht weg. Aber sie ist in uns Schwachen mächtig und kräftig. Lasst uns beten. Ach Herr, wir bitten dich, öffne unsere Augen. Wir bitten dich, Heiliger Geist, schenke du uns offene Augen, dass wir nicht nur unsere Schuld erkennen, nicht nur Gnade erkennen, sondern dass wir unsere Berufung erkennen und lieben lernen, dass wir sie annehmen können und mit ihr leben. Öffne unsere Augen, dass wir erkennen, wie reich wir sind in dir und wie groß das Erbe ist, das du für uns bereitest. Und öffne du uns die Augen, dass wir deine Kraft erkennen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, wenn er morgen in die neue Woche hineingeht, dass du ihm solche Augenblicke des geöffneten Himmels schenkst in seinem Alltag, wo er mit deinen Augen diese Welt sieht und sich selbst. Amen.